Gewohnheiten oder nicht? Das Problem ist, wir sind Gewohnheitstiere und wir gewöhnen uns daran. Oder? Hey, wir sind erlöst. Wir können mit Jesus ewig leben. Wir haben ewiges Leben. Und wir sagen, ja, ist schon gut. Wow, möge uns Gottes Geist das immer wieder aufschließen, dass wir das verstehen. Es ist so schön, ein Kind Gottes sein zu dürfen. Wow. Habt ihr den Epheserbrief wieder mal durchgelesen? Ist eine tolle Sache, oder? Es sind wirklich Schätze. Und wir sind ja nur am Picken, oder? Wir nehmen nur ein paar Impulse heraus. Und man könnte jahrelang über diesen Brief schreiben und lesen und predigen. Und wow. Und ich glaube, wenn wir das erfassen, wenn wir Offenbarung bekommen, dann wird unser Leben wirklich verändert. Tina hat einen ganz interessanten Zusammenhang aufgezeigt vom Epheserbrief zum Buch Josua. Im Buch Josua, da wissen wir, hat Gott gesagt, ihr habt ein verheißenes Land. Und er hat gesagt, und ich bin mit euch, ich werde mit euch das Land einnehmen. Gewaltig, oder? Aber dann mussten sie selber das Land einnehmen. Und sie mussten selber ihre Fußsohle auf jedes Stück Land einfach legen, das sie einnehmen möchten. Und es ist ganz ähnlich hier im Epheserbrief, in den ersten drei Kapiteln. Herr Paulus da geschrieben von den Höhen und den Herrlichkeiten. Und jetzt im Kapitel 4, da geht es darum, dass wir diese Dinge mit der Hilfe des Heiligen Geistes einnehmen, dass wir sie umsetzen, dass sie Realität werden in unserem Leben durch den Heiligen Geist. Ist uns schon gegeben. Aber wir müssen es einnehmen. Möchten wir das einnehmen? Yes. Heute geht es um die Aufforderung, die Gedanken zu erneuern. Das schreibt uns der Paulus. Wenn du dir mal überlegst, was hat dein Leben mehr verändert? Sind es irgendwelche Personen gewesen? Oder sind es irgendwelche Predigten gewesen? Das kannst du dir mal überlegen heute. Und du wirst herausfinden, Menschen haben dich mehr beeinflusst und mehr positiv verändert als irgendwelche Predigten. Aber ein solches Thema, das mein Leben besonders verändert hat, ist diese Gedanken, die erneuert werden müssen, das Bewusstsein, das die Bibel uns ermutigt dazu. Und wir lesen aus Epheser 4, vom Vers 17 an, die Überschrift lautet, der alte und der neue Mensch. Aus all diesen Gründen, schreibt jetzt Paulus, fordere ich euch auf, im Namen des Herrn mit Nachdruck nicht länger wie die Menschen zu leben, die Gott nicht kennen. Ihre Gedanken sind auf nichtige Dinge gerichtet, sagt er. Und er sagt noch krasser, ihr Verstand ist wie mit Blindheit geschlagen. Egal, ob sie viele Doktortitel haben oder nicht. Und sie haben keinen Anteil an dem Leben, das Gott schenkt. Denn in ihrem tiefsten Innern herrscht eine Unwissenheit, die daher kommt, dass sich ihr Herz gegenüber Gott verschlossen hat. Das Gewissen dieser Menschen ist abgestumpft. Sie haben sich der Ausschweifung hingegeben und beschäftigen sich voller Gier mit jedem erdenklichen Schmutz. Ihr aber habt bei Christus etwas anderes gelernt. Oder habt ihr seine Botschaft etwa nicht gehört? Seid ihr etwa nicht in seiner Lehre unterrichtet worden? In der Wahrheit, wie sie in Jesus zu uns gekommen ist? Dann wurde ihr aber auch gelehrt, nicht mehr so weiterzuleben, wie ihr bis dahin gelebt habt, sondern den alten Menschen abzulegen, der seinen trügerischen Begierden nachging und sich damit selbst ins Verderben stürzte. Und ihr wurdet gelehrt, euch in eurem Geist und in eurem Denken erneuern zu lassen. Um das geht es heute. Und den neuen Menschen anzuziehen, der nach Gottes Bild erschaffen ist und dessen Kennzeichen Gerechtigkeit, Heiligkeit sind, die sich auf die Wahrheit gründen. Wow, spannend. Ab dem Moment, wo wir anfangen, Jesus nachzufolgen, empfangen wir eine komplett neue Identität als Kinder Gottes. Ist das nicht sensationell? Wir sind nicht mehr Sünder, sondern wir sind Heilige. Was haben wir dazu zu tun? Nichts. Er ist schuld. Wir sind nicht länger gefangen in unserem alten, gottlosen Leben, sondern wir sind befreit zu einem neuen Leben aus der Verbindung zu Gott. Wir sind angeschlossen an der Quelle des Lebens und können da wirklich uns volltrinken. Wir sind befreit von Schuld, von Verdammnis. Wir müssen nicht mehr unter der Herrschaft der Sünde und der Scham leben, sondern wir sind frei, so zu leben, wie es Gott gefällt. Aber wir müssen auch verstehen, dass wir als neugeborene Christen zwar eine neue Kreation sind, aber mit unserem Körper und unserer Seele, also da meine ich Bewusstsein, Verstand, Gedanken, Erinnerungen, Gefühle, ja, da hinken wir da noch ein bisschen hinten her, oder? Unser Verstand, unser Sinn, unser Denken, unsere Wertsysteme sind durch diese Neugeburt nämlich nicht automatisch vollkommen erneuert worden. Unser Denken ist immer noch maßgeblich von den verführerischen Wertvorstellungen des Teufels und seines Reiches geprägt und geformt. Die meisten von uns haben ja jahrelang in diesem System gelebt. Und diese Spielregeln, die haben wir schon wie mit der Muttermilch bekommen, oder? Sie sind zu Gedanken und Lebensmustern geworden. So haben wir gelernt, zum Beispiel egoistisch zu sein. Stimmt das? Wir haben gelernt, uns zu sorgen, oder nicht? Wir haben gelernt, zu begehren, zu sündigen. Und wenn wir mal vergeben sollten, ja, dann ist das uns nicht gerade angeboren, oder? Aber dieser Lebensstil ist 180 Grad anders, als so wie Jesus uns vorgelebt hat. Und dann werden wir weiterhin beeinflusst von diesem Geist dieser Welt. Die Bibel sagt, dass die Welt im Argen, im Teufel liegt. Und dieser hat gemäß 2. Korinther 4,4 den Menschen die Sinne verblendet, sodass ihr Verständnis verfinstert ist. Und deswegen haben wir jetzt heute gelesen in Epheser 4,23, werdet dagegen erneuert in dem Geist eurer Gesinnung. Ist das ein Vorschlag? Sogar ein Befehl, oder? Die Hoffnung für alle übersetzt, Gottes Geist will euch mit einer völlig neuen Gesinnung erfüllen. Amen. Finde ich eine geniale Übersetzung. Da lesen wir, dass der Geist Gottes uns hilft, in dieses neue Denken hineinzukommen. Und es ist Gottes Ziel, dass wir hier auf dieser Welt verändert werden, dass wir einen Veränderungsprozess durchmachen. Und wie sollen wir am Schluss aussehen? So wie Jesus ist. Das hat der Paulus so schön formuliert in Römer 8, 29. Ich liebe die neue Genfer Übersetzung, die ist so treffend. Da heißt es, schon vor aller Zeit hat Gott die Entscheidung getroffen, dass sie ihm gehören sollen. Darum hat er auch von Anfang an vorgesehen, dass ihr ganzes Wesen so umgestaltet wird, dass sie seinem Sohn gleich sind. Er ist das Bild, dem sie ähnlich werden sollen, denn er soll der Erstgeborene unter vielen Brüdern sein. Ist das nicht schön? Gott nimmt uns an, wie wir sind, aber er lässt uns nicht, wie wir sind. Er hilft uns, dass wir Jesus ähnlich werden. Wie muss das faszinierend gewesen sein, Jesus zu begegnen? Wow, weißt wie du, da ist dir ein Schub Liebe rübergekommen. Da ist Frieden rübergekommen, Kraft, Gerechtigkeit, Heiligkeit. Was für eine faszinierende Offenbarung des himmlischen Vaters Jesus gebracht hat in dieser Welt. Und der Geist Gottes möchte uns formen, dass unser Leben dieselben Dinge ausstrahlen. Und die Parallelstelle zu unserer Bibelstelle aus Epheser 4 lesen wir im Römer 12. Ich habe euch vor Augen geführt, sagt Paulus, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm all sein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Dann schreibt er im zweiten Vers, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet. Wie werden wir verändert? Indem wir lernen, neu zu denken. Indem wir lernen zu beurteilen, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Und Paulus gibt uns also da mal einen ersten Wegweiser, wie unser Denken erneuert wird. Und der erste Schritt, sagt er, ist immer, dass die Eigentumsverhältnisse neu geklärt werden. Stellt euer ganzes Leben Gott als lebendiges Opfer zur Verfügung. Jede Veränderung beginnt damit, dass ich mich selbst an Gott übergebe. Ohne diese Hingabe, ohne diese Auslieferung meines Lebens an Gott, ohne diese Bereitschaft zu diesem Herrschaftswechsel, ohne die Annahme von Gottes Maßstäben, wird da wenig verändert, oder? Und Gott möchte uns also neue Gedanken und eine ganz neue Mentalität schenken, mit einem Denken, so wie er denkt, mit einem Sehen, so wie er sieht, mit einem Hören, so wie er hört. Und ohne einen erneuerten Geist werden wir nicht in der Lage sein, den Willen Gottes zu erkennen und dann zu schätzen und dann zu begehren und dann umzusetzen. Tatsache ist, wir leben so, wie wir denken. Und ist uns das wirklich bewusst in unserem Alltagsleben, dass das so wichtig ist? Schlussendlich werden wir größtenteils bestimmt und dirigiert durch das, was hier oben abläuft in unserem Kopf. Eine englische Bibelübersetzung übersetzt schwarz auf weiß, Sprüche 23,7 mit den Worten, so wie der Mensch denkt, so ist er. Die logische Folgerung daraus ist, wenn wir unser Leben ändern wollen, dann muss da oben etwas ändern, oder? Wenn wir auf einem Gebiet, wo wir Veränderung anstreben, keine Fortschritte machen, dann ist es deswegen, weil unsere Gedankengänge da einfach festgefahren sind. Unsere Gedankenmuster sind festgefahren. Wir Menschen sind Gewohnheitstiere, stimmt das? Ab 50 wird das ganz besonders geben, finde ich immer wieder. Und die alten Gewohnheiten, die sterben nur langsam ab. Die erkenne ich schon. Aber bis die verändert werden, da stehe ich auf dieser Leitung. Die Forschung hat herausgefunden, dass es etwa 66 Tage dauert, um sich eine neue Gewohnheit anzueignen, indem ich die alten Gedankenmuster durch neue ersetze. Fast. Oder 2 Monate. Hey, kein Wunder, du. Mama mia. Es gäbe viele eindrückliche Geschichten zu erzählen. Ich könnte erzählen von einem Vater meines Sohnes, der wahnsinnig krank war. Ich erzähle euch heute von Maurice Goodman. Der hatte einen schrecklichen Flugzeugabsturz. Wenn ihr das Flugzeug da seht, kann man sich vorstellen, dass das nicht so ein schönes Erlebnis war, oder? Er wurde als Tetraplegiker, das ist eine Form der Querschnittlähmung, in das Krankenhaus eingeliefert. Und sein Körper war so in Mitleidenschaft gezogen worden durch diesen Unfall, dass die Ärzte schon sich überlegten, sollten sie überhaupt die Notfalloperation machen oder nicht. Sie haben gesagt, wahrscheinlich überlebt er nicht mal die erste Operation. Zum Beispiel war das ganze Zwerchfell, das war zerstört, das war zerrissen. Der konnte nicht mehr selber atmen, der konnte nichts mehr tun. Und es ist schon, hat ein Buch geschrieben nachher. Man sagt ihm, The Miracle Man, der Wundermann. Und dieser Morris hat einfach vom Morgen bis zum Abend sich gesagt, ich werde es schaffen. Ich werde wieder einmal sprechen können. Ich werde wieder einmal laufen. Und diese Wiederherstellung war medizinisch-wissenschaftlich gar nicht erklärbar. Und tatsächlich ist er wieder aufgewacht. Er hat geatmet selbstständig. Er konnte wieder reden. Und er konnte sogar wieder gehen. Eine völlig mentale Übung hat er da gemacht. Und wir werden später sehen, Gott sei Dank, dass uns der Heilige Geist uns maßgebend helfen möchte, dass wir eine Transformation in unseren Gedanken erleben. Das hören wir viel zu wenig in der christlichen Welt. Aber wir sehen an solchen Beispielen, hey, es ist so wichtig, was wir denken. Es ist so wichtig, was in unserem Kopf abläuft. Denn unsere Gedanken werden in unserem Leben immer wieder Handlungen hervorbringen, Gefühle hervorbringen, Situationen gebären, die diesen Gedanken entsprechen. Das müssen wir wissen. Und deswegen müssen wir vorsichtig umgehen mit unseren Gedanken. Die älteren Semester unter uns haben in der Schule noch dieses Lied gelernt: Die Gedanken sind frei. Wer kann sie ergründen? Sie fliegen vorbei wie nächtliche Schatten. Da, 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 da. Kein Jäger erschießen und so weiter. Oder? Übrigens, die Grundlage dieses Liedes, wisst ihr, wo die kommt? Die kommt von einem Gedicht aus dem 13. Jahrhundert. Das ist menschliches Gedankengut. Und was sagt uns die Bibel? Die ist nicht einverstanden. Die sagt, nein, hey Leute, ihr könnt eure Gedanken erneuern, ihr könnt eure Gedanken zügeln und sie gibt uns sogar einen klaren Befehl, das zu tun. Und ich hoffe, wir haben verstanden, dass es sich lohnt, das zu tun. Ich habe festgestellt, das funktioniert nicht mit einem einzigen Gebet. Das funktioniert nicht mit einem Gebet. Dann habe ich gedacht, dann gehe ich halt in eine Bibelschule und dann funktioniert es. Hat auch nicht funktioniert. Aber bei den Jüngern hat es auch nicht funktioniert. 3 Jahre der beste Bibellehrer aller Zeiten, oder? Das beste Vorbild. Und die letzten Wochen waren die schlimmsten, oder? Da sollte es eigentlich die Prüfung geben, aber die haben komplett versagt, oder? Die haben die Gesetzmäßigkeiten des Reiches Gottes total nicht verstanden. Dienerschaft, mal die Füße waschen. Oder die einen wollten noch Feuer vom Himmel predigen, oder? Mama mia. 3 Jahre mit Jesus, du, was hat Jesus geschwitzt wahrscheinlich? Es ist ein lebenslanger Prozess. Und ich sage es nochmals, der Geist Gottes, Gott sei Dank, will uns helfen dabei. Aber wer hat die Hauptverantwortung dafür? Das sind wir. Und das müssen wir einfach wissen. Unsere Gedankenwelt kann man vergleichen mit einem wunderschönen Garten. Das gefällt, das ist leider nicht so scharf, aber seht ihr da diese Farben? Das ist ganz sicher nicht zufällig so geworden, sonst könnt ihr in meinem Garten schauen kommen. Da hat jemand gearbeitet. Da hat jemand geschaut, dass das Richtige am richtigen Ort einfach wächst. Und dass all das Unkraut, das man hier eben nicht sieht, weggeht. Wunderbar, so ein Garten. Aber es braucht Fleiß, es braucht Einsatz unsererseits. Nun, das geht es. Ein paar Punkte, wie unsere Gedanken erneuert werden. Als erstes müssen wir uns bewusst entscheiden, welchen Einflüssen wir uns aussetzen wollen und indem wir alle hereinkommenden Gedanken kontrollieren und aussortieren. Wir können entscheiden, was wir essen, oder? Es gibt sogar Leute, die sagen, wir sind das, was wir essen, oder? Es ist ein interessanter Gedanke, ein bisschen was hat's, oder? Aber wir können genauso entscheiden, welche Gedanken da hereinkommen. Und was wir erlauben, dass das später ins Herz hineinkommt. Wir können sagen, diese Gedanken kultiviere ich und diesen Gedanken nicht. Und da kommt unsere Bereitschaft zur Disziplin eben zum Tragen. Und ich glaube, das ist eine der größten Herausforderungen unserer Zeiten. Wir werden bombardiert von Impulsen in dieser Welt, oder? Das war schon vor 50 Jahren ganz anders. Aber heute bist du wieder an deinem Arbeitsplatz sitzt und morgen um 8 hast du schon 100.000 Impulse gesehen. Vom Internet, von der Werbung, von was weiß ich wo. Wir werden bombardiert und überflutet mit Eindrücken und von Gedanken. Und ja, Da müssen wir uns mal zuerst Grundsatzentscheidungen treffen. Welchen Einflüssen, welchen Gedanken, welchen Impulsen, für welche öffne ich das Herz? Und da können wir, da können wir entscheiden, oder? Wenn ich zum Beispiel mich entscheide, 2 Stunden schaue ich jetzt fern, ich kann mich entscheiden, auch aber diese Zeit auch zu benutzen, um ein ausgelesenes Buch zu studieren, oder? Frage, sind es die gleichen Impulse, die in unser Herz kommen? Es wird total anders sein, oder? Also mit anderen Worten, wir müssen uns grundsätzlich entscheiden, für was öffne ich mich und wo möchte ich meine Gedanken, mein Herz bewusst schützen. Aber selbst wenn wir diese allgemeinen Entscheidungen getroffen haben, was wir da grundsätzlich reinlassen möchten, was nicht, müssen wir uns entscheiden, bei jedem Gedanken, der kommt, ist er gut, ist er nicht gut, will ich den haben, will ich ihn nicht haben. Was ist das Kriterium, diese Gedanken auszuwählen? Das ist noch eine einfache Frage. Hebräer 4,12 sagt uns, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und es dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist und Mark und Bein und ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Also, die hereinkommenden Gedanken, die sollen geprüft werden anhand des Wortes Gottes. Und jedes Unkraut, jeder Gedankenunkraut, den ich in mein Herz hineinlasse, wird schlussendlich wachsen. Wird schlussendlich diesen wunderbaren Fruchtbäumen und Blumen, die ich eigentlich kultivieren möchte, das Licht wegnehmen. Das ist einfach so. Und je länger wir zulassen, dass ein Gedanke in unserem Kopf bleibt, desto mehr wird er Teil von unserem Herzen und bestimmt dann unser Leben. Früher oder später wird dieser Ort aufgehen. Ich bin wirklich kein Gärtner, aber ich habe ja schon gemerkt, dass es einfacher ist, das Unkraut auszureißen, wenn es noch klein ist, oder? Als wenn es groß ist. Ist viel einfacher. Kann mit 2 Fingern. Und wenn man das wachsen lässt, das Leben ist ganz praktisch. Es war doch mal kein Problem, dass der David da mal gedacht hat, Mensch, diese Bathseba da unten ist ja wirklich ein hübscher, süßer Käfer. Kann ja auch nichts dafür. Aber was hat David gemacht? Diese Gedankensaat, diese Same, hat er wachsen lassen. Gedacht, wow, hat noch ein zweites Mal hingeschaut, hat seine Gedanken freien Lauf gelassen, hat sich irgendetwas ausgedacht, gesagt, ja, König muss Nähe haben zum Volk, oder? Diese Dame muss ich mal einladen. Und so hat das eskaliert, oder? Ist zu einem Baum geworden und plötzlich konnte er den Baum nicht mehr handeln. Und wenn wir merken, dass da etwas in unser Herz hinein gepflanzt werden möchte über unsere Gedanken, das nicht gut ist, das nicht dem Wort Gottes entspricht, müssen wir eine Wurzelbehandlung machen, würde der Ernst sagen, oder? Der ist gut da, darum kommt da kein Unkraut mehr raus. Und so, wenn also wieder mal ein Sorgegedanke in unser Kopf kommt, erlebt ihr das manchmal auch? Sorgegedanken? Oh ja. Bei mir sind es manchmal ganze Geschwader von Sorgen, die da kommen, oder? Und die sind lästig wie die Fliegen um den Kopf, oder? Aber wenn wir merken, dass wieder mal so ein Sorgengedanke kommt, müssen wir sagen, stopp, das ist die falsche Landebahn für euch. Die Landebahn meiner Gedanken halte ich frei für die Verheißungen des ewigen Wortes Gottes. Das Wort Gottes sagt, alle Sorgen, die werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Die Frau des Pastors hat ihm gefragt, wieso sitzt du in der Nacht auf und machst immer so? Und der Pastor hat gesagt, ich werfe meine Sorgen auf den Herrn. Eine gute Übung. Aber verstehen wir das? Wenn die Gedanken kommen, dann müssen sie einfach weggeworfen werden. Yes. Und manchmal sind die wirklich lästig, gerade diese Sorgengedanken. Mama mia. Aber es ist wirklich so, wie das Router doch in seinem Bild so wunderbar aufgezeigt hat. Wir können nichts dafür, dass mal ein Vogel über unseren Kopf fliegt und ja, uns auf den Kopf kackt, oder? Aber wir können verhindern, dass er ein Nest baut auf unserem Kopf. Und um das geht es genau. Wir müssen uns engagieren, die hereinkommenden Gedanken zu kontrollieren und auszusortieren. Haben wir das verstanden? Also was wir da hereinlassen, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und dann einfach der Vollständigkeit halber ist natürlich zum Sagen, dass unsere Gedanken mit dem ewig gütigen Wort Gottes ausgefüllt werden möchten. Gott hat uns sein Wort gegeben, um uns zu segnen. Er hat uns den Weg des Segens gezeigt in diesen Verheißungen. Und ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist. Das hat Werner Knieser immer wieder betont. 3/4 der überlieferten Worte von Jesus sind ein Appell zum Umdenken und zum Ändern von unserem Charakter. Das ist verrückt, oder? Aber Gottes Wort will uns segnen, will uns in die Freiheit führen, oder? Und Gott möchte, dass wir in die Linie kommen mit dem ewig gültigen Wort Gottes, mit den Wahrheiten, die dort stehen. Nämlich, wir sind Söhne und Töchter Gottes, erfüllt mit seiner Liebe, mit seiner Kraft, mit seiner Salbung. Wir sind Söhne und Töchter Gottes. Wow! Beschenkt mit 6.000 oder 7.000 genialen Verheißungen des ewig gültigen Wortes Gottes. Was willst du noch mehr? 7.000 Verheißungen, geniale. Die Frage bleibt einfach in unserem Alltag, wie viel Wort Gottes kommt in uns hinein? Und manchmal ist es gar nicht schlecht, wenn wir uns überlegen, wie viel Zeit habe ich heute die Bibel gelesen, gebetet? Und wie viel Zeit war ich im Internet, in den sozialen Medien? Wie viel Zeit habe ich ferngeschaut? Wie viel Zeit habe ich gebraucht für diesen und jenen Artikel? Das ist alles gut. Gott sei Dank leben wir in dieser Welt mit diesen Informationen. Aber wenn wir eine Viertelstunde die Bibel lesen, und 2 Stunden uns mit diesen anderen Dingen beschäftigen, müssen wir uns nicht wundern, wenn das Wort Gottes nicht wirklich in unserem Herzen verankert ist. Es geht also um die Quantität dieser Gedanken, die wir da in unser Herz hineinlassen. Es geht aber auch um die Art und Weise dieser Impulse, die in unser Herz hineinkommen. Die bestimmen schlussendlich, wie unser Leben geprägt wird. Und der David hat das schon vorbildlich vorgelebt. Wir lesen zum Beispiel im Psalm 119, 148. Meine Augen sind den Nachtwachen zuvor gekommen, um nachzudenken über dein Wort. Wow. Der hat gesagt, oh Wort Gottes, du bist mir wichtig, auch in der Nacht. Josua 1,8 kennen wir alle. Dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Munde weichen und du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen, damit du darauf achtest, nach alledem zu handeln, was darin geschrieben ist. Denn dann wirst du auf deinen Wegen zum Ziel gelangen und dann wirst du Erfolg haben. Das Wort Gottes wird ewig bestehen bleiben. Im Himmel kennt man das auch noch. Das bleibt immer auf dem neuesten Stand, oder? Die Computerprogramme muss man immer wieder aufdotten und immer besser machen. Oder? Das Wort Gottes wird sich nie verändern. Wow. Und deswegen, wenn unser Herz mit diesem Wort Gottes erfüllt ist, ist das wunderbar. Ja, dritter Punkt, und das ist mir heute vielleicht der wichtigste. Unsere Gedanken werden erneuert, wenn wir uns danach ausstrecken von Gott, Offenbarungen zu bekommen über die Wahrheiten seines ewigen Wortes und wenn wir die Impulse des Geistes beobachten und wenn wir in neuen Sprachen beten. Der Geist Gottes wohnt in uns seit der Wiedergeburt. Wow! Was wollen wir mehr? Und dieser Geist, er möchte uns Impulse geben vom Himmel. Er möchte uns Impulse geben, die von seiner Perspektive herkommen. Und Gottes Sicht, ich sage dir, die ist viel weitsichtiger als unsere. Die ist viel überlegen als das, was wir sehen mit unseren Sinnen. Gott möchte uns den Überblick eines Adlers schenken, der in der Luft schwebt. Von oben sehen die Dinge anders aus, oder? Wow! Und wenn wir die Dinge betrachten wie ein Huhn, dass ich liebe Hühner. Wow. Aber die Hühner scharren immer am Boden, die haben sich fokussiert auf die Erde, die sehen nur die Würmer und weiß nicht was, oder? Aber sie verpassen alles, weil sie nicht von oben her sehen. Und Gott möchte uns einfach seine Schau geben. Der Knecht des Elisas, der war verzweifelt, er sah mit seinen Sinnen, unsere Stadt ist umzingelt, unsere Stadt ist umzingelt, wir sind verloren, wir sind in der Unterzahl. Er hat Panik geschoben. Und der Prophet hat gesagt, oh, Herr, öffne ihm doch die Augen. Was ist dann geschehen? Der hat von einem Moment auf den anderen begonnen, anders zu leben. Wieso? Hat sich nichts verändert. War genau gleich wie vorher. Aber er hat gesehen. Und Gott möchte, dass wir lernen zu sehen von seiner Perspektive. Paulus hat sich ausgestreckt, die Dinge so zu sehen, wie Gott sie sieht. Und deswegen hat er gebetet um diesen Geist der Offenbarung, um den Geist der Weisheit. Er hat gebeten um diese geöffneten Augen des Herzens. Wow, haben wir dieses Verlangen? Ich hoffe, wir haben es. Wir brauchen ein göttliches Bewusstsein, was Wahrheit ist. Das nur zu wissen reicht nicht. Jesus hat gesagt, es ist vollbracht. Wissen wir das? Mensch, wenn wir die Augen offen haben für das, was es heißt, es ist vollbracht, dann leben wir anders. Dann leben wir nicht mehr wie Bettler, sondern wie Millionäre. Wow. Paulus hat sich ausgestreckt, dass sein Leben nicht nur gefangen ist von seinen Sinnen. Er hat sich ausgestreckt zum Beispiel nach der Kraft vom Himmel, die nicht begrenzt ist durch physikalische Gesetze dieser Welt. Ich will Christus erkennen und die Kraft seiner Auferstehung. Verstehen wir das? Er hat sich ausgestreckt, er lebte mit beiden Beinen auf der Erde, aber gesagt, der Geist Gottes lebt in mir und will mir Offenbarung schenken. Glaubt ihr das, dass der Geist Gottes uns helfen möchte, anders zu denken? Und weil wir das nicht selber schaffen, muss Gott uns manchmal ein bisschen Nachhilfeunterricht geben, oder? Und ich finde das eigentlich zum Schmunzeln, was da geschehen ist. Am Pfingsten, was ist da geschehen? Das Volk Gottes, sie haben gebetet, 120 Leute, hätten eigentlich viel mehr sein sollen an diesem Fest. Aber was war ihr Problem? Das gleiche Problem, das wir haben, wir sind logisch bestimmt, oder? Und da ist der Heilige Geist gekommen und hat sich auf ihre Füße gesetzt, oder? Stimmt das? Hat sich auf den Kopf gesetzt. Der wusste schon, wieso. Weil er wusste, die haben ein Problem. Die denken immer da oben. Die denken, die sind logisch bestimmt. Und hat gesagt, für einen Moment übernehme ich die Kontrolle. Für einen Moment übernehme ich mal dieses Denken. Und sie haben begonnen, aus der Gnade zu leben, aus dieser übernatürlichen Kraft Gottes. Und sie haben begonnen, die Worte auszusprechen, die ihnen vom Himmel her zugesprochen worden sind. Und ich glaube, der einfachste Weg ist, die Schau, die Impulse, die Gedanken Gottes zu bekommen. Für uns logikbestimmten Menschen ist deshalb, wenn wir beten in dieser Gebetssprache, in dieser Sprache, die uns Gott schenken möchte. Wenn sie du noch nicht bekommen hast, Tina wird am Pfingsten darüber sprechen. Der Paulus hat es verstanden. Hey, der Paulus, der hat so viele Offenbarungen bekommen. Der hat das Evangelium vom Geist Gottes offenbar bekommen. Der ist nach Jerusalem gegangen, um zu hören, habe ich richtig gehört? Und es war so. Unglaublich. Aber der Paulus hat gesagt, ich will mehr. Und ich bete mehr in neuen Sprachen als ihr alle zusammen, oder? Und er sagt, wer betet in dieser Gebetssprache, der erbaut sich selber. Und wenn wir dem Geist Gottes völlig die Kontrolle übergeben, entscheiden nicht mehr wir, was wir aussprechen, sondern der Heilige Geist. Und wenn wir in anderen Zungen sprechen, entscheiden nicht wir, was wir sagen, sondern der Geist Gottes, der uns dazu bringt, so zu beten, wie er es möchte. Und wenn wir in neuen Sprachen sprechen, sprechen wir Dinge aus, die vom Himmel herkommen und die eine himmlische Perspektive haben. Und wenn wir die ewigen Dinge des Himmels auf die Erde kommen, werden die Dinge, die an die Zeit gebunden sind, auf der Erde verändert werden mit dem ewigen Wort Gottes. Und unsere Gedanken werden deswegen erneuert, wenn wir uns danach ausstrecken, nach diesen Offenbarungen, nach dieser Dimension des Himmels. Verstehen wir das? Und deswegen, wenn ich nicht mehr weiter weiß oder ein Problem habe oder von Sorgen überwältigt werde oder nicht weiß, was ich beten soll, dann bete ich in neuen Sprachen. Und plötzlich merke ich, wie Impulse vom Himmel freigesetzt werden. Das ist ein Geschenk an die Kinder Gottes. Strecken wir uns aus nach diesen Dimensionen. Und dann werden unsere Gedanken erneuert, wenn wir bewusst angehen gegen verkehrte Denkmuster und Haltungen in unserer Denkweise. Da gibt es noch viele falsche Prägungen, oder, in unserem Leben. Jeder von uns hat andere Denkmuster, die vom alten Leben einfach noch übrig geblieben sind. Und die müssen wir sukzessive ausrotten. Jesus hat einmal den frommen Schriftgelehrten gesagt, in Matthäus 9,4, und ich übersetze 1:1 von der NIV-Übersetzungen: Wieso unterhaltet ihr schlechte Gedanken in eurem Herzen? Jesus hat gesagt, hör mal, in eurem Herzen sind Gedanken, die sollten gar nicht da wohnen. Ihr gebt ihnen zu essen, ihr gebt ihnen Nahrung, die bleiben in eurem Kopf, die sollten nicht da sein. Wieso unterhaltet ihr sie? Er sagt, die Gedanken müssen raus. Es gibt Gedankengänge, die haben nichts in unserem Kopf zu suchen. Paulus sagt in 2. Korinther 10,4, denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott zur Zerstörung von Festungen. So zerstören wir Vernünftereien und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Alles, was in unserem Herzen, in unserem Denken noch so ist, das nicht dem Wort Gottes entspricht, das muss zerstört werden. Glaubensmuster von Scham zum Beispiel, von Angst zum Beispiel, Unzulänglichkeit, Mentalität des Versagens. Du schaffst es nicht, du genügst nicht. Gib doch auf, es hat keinen Sinn mehr. Du bist nicht klug genug, du bist nicht hübsch genug, du bist nicht angenommen, du bist ein Versager. Die anderen sind besser als du. Die sind größer, die sind bedeutender. Du hast keinen Wert, du hast kein Geld. Niemand mag dich. Der Teufel, der kann dich gnadenlos ausnehmen. Das sind alles Lügen. Und manchmal kultivieren wir die über Jahrzehnte in unserem Leben. Und es geht mal darum, dass wir das analysieren und merken, da liege ich falsch in meinem Herzen. Dann nützt es nichts, wenn wir uns nur einfach beklagen über diese Wespen, über diese lästigen Wespen, die uns das Leben einfach sauer machen, oder? Wir müssen die Wespen ausrotten, um das geht es. Oh, ich hasse Wespen und ich habe Angst, wenn sie mich stechen, das tut mir gar nicht gut. Und dann haben die Wespen unseren Essplatz, haben die belegt. Und 2 Monate haben wir nicht mehr dort gegessen. Und eines Tages habe ich gesagt, hey, es ist nicht recht. Das ist mein Platz. Und ich habe mich entschieden, die Wespen auszurotten. Ich weiß nicht, wo der Mut hergekommen ist. Aber ich habe sie ausgerottet. Und dann waren sie nicht mehr da. Und ich konnte diesen wunderbaren Essplatz wieder für uns einnehmen. Und manchmal müssen wir da aufstehen, in unseren Gedankengarten treten und mit dem Schwert des Wortes Gottes und angehen gegen solche falschen Gedankenmuster. Vielleicht hast du da in deinem Leben eine Wurzel der Minderwertigkeit. Und diese Wurzel hat gewuchert und hat seine Früchte gebracht. Und dann geht es darum, dass du sagst, so, von diesem Tag an sage ich dieser Minderwertigkeit zu, du musst verschwinden aus meinem Leben. Ich werfe dich heute auf die Straße, denn Gottes Wort sagt mir, ich bin in seine Hände gezeichnet. Ich bin ein Meisterwerk Gottes, verstehen wir das? Ich werfe das falsche Gedankengut raus und nehme die Wahrheiten des Wortes Gottes in meinem Herzen auf. Er wird das angefangene Werk in mir vollenden, sagt Gottes Wort. Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Der, der in mir wohnt, der ist stärker als der in der Welt ist. Wow, verstehen wir das? Also, nicht nur lamentieren über die Wespen und über das, was uns das Leben sauer macht, sondern sagen, so, jetzt räumen wir auf im Namen von Gott. Amen. Letzter Punkt. Unsere Gedanken werden erneuert, wenn wir unsere Denken richtig stimulieren und nähren und uns entscheiden, bewusst und gezielt positiv zu denken. Und es ist wirklich so, wenn wir jetzt mal, das ist dann super in der Hauszelle, um das mal gut zu analysieren, oder? Wie denken wir wirklich? Wie positiv oder wie negativ sind wir wirklich? Und ich bringe gern dieses Beispiel an, wie wir Dinge, dieselben Dinge einfach ganz anders einordnen können. Da waren zwei Schuhverkäufer nach Afrika geschickt worden, um den Markt zu erforschen. Und einer meldete seinem Büro am Abend in Europa mit depressiver Stimme: Unsere Firma hat keine Zukunft hier, es gibt keinen Markt für unser Produkt, denn kein einziger trägt hier Schuhe. Gut gesehen, oder? Und der andere machte die genau gleichen Beobachtungen, aber er meldete mit Enthusiasmus zu Hause: Wir haben eine Goldmine gefunden als Markt, denn hier braucht jeder Schuhe. Beide haben gut gesehen. Aber ehrlich gesagt, wie ist unser Denken? Von wo ist unser sind unsere Gedanken wirklich geprägt? Und die Bibel sagt uns, wir können und wir sollen unser Denken richtig stimulieren und nähren, uns entscheiden, bewusst positiv zu denken. Das ist nicht eine New Age-Erfindung, das ist Evangelium pur. Philipper 4,8, richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr sind, die achtenswert sind, die gerecht sind, die rein sind, die unanstößig sind und die allgemeiner Zustimmung verdienen. Beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich ist und so recht gelobt wird. Das wissen wir, oder? Aber mal ehrlich, unser Leben. Sehen wir das halbvolle Glas oder das halbleere Glas? Die Bibel sagt uns zum Beispiel, prüft alles und das Gute behaltet. Und wir sind super im Prüfen, oder? Wow, wir wissen immer, was der andere falsch macht, oder? Aber wir sehen am Schluss dann nicht die Suppe, sondern das Haar in der Suppe oft. Und hey, da glaube ich wirklich, möchte der Geist Gottes uns eine andere Denkart schenken. Und ich bin hundertprozentig davon überzeugt, dass der Geist Gottes in uns einen biblisch fundierten, wortbezogenen Optimismus reifen lassen möchte. Ich glaube das. Gott möchte uns den Geist des Kalebs und des Josuas schenken. Gott möchte, dass unsere Gedanken leben mehr und mehr unter der Kontrolle des Heiligen Geistes steht. Ich sage dir, der Geist Gottes ist positiv. Er ist fabulos positiv, er ist visionär, er ist siegesbewusst. Und er möchte, dass das, was das ewige Wort sagt, in uns lebendig wird. Ich möchte es so formulieren. Wenn wir so mit der Gegenwart Jesu rechnen in unserem Alltag, der gesagt hat, ich werde immer bei euch bleiben. Wenn wir darauf zählen, dass seine 6.000, 7.000 Verheißungen sich in meinem Umfeld erfüllen, dann werden wir Lust empfinden, dass dieser Pessimismus, der uns der Teufel jahrelang eingeimpft hat, einfach aus unserem Leben gehen muss. Ich glaube, wer regelmäßig Zeit nimmt mit Jesus, wer sich prägen lässt, verändern lässt, wer sich ausstrecken lässt, der kann einfach nicht pessimistisch bleiben, weil Jesus einfach ein unverbesserlicher Optimist ist, oder nicht? Ja, schau mal dein Leben an. Der hat gesagt, für den Jörg, da habe ich noch, sehe ich noch Chance. Wow, das war, ist ein Optimist, oder? Und mein Fazit dieser Ausführungen: Wenn wir die Pflege unseres wunderbaren Gartens im Frühling dem Zufall überlassen, dann haben wir im Herbst so etwas wie ein Urwald, oder? Wir müssen gar nichts dazu tun, der kommt. Und die Kontrolle und Erneuerung der Gedanken ist wirklich harte Arbeit. Sie fordert unseren Einsatz. Aber diese Arbeit ist sehr bedeutend. Sie ist gewinnbringend. Wieso? Weil Gottes Gedanken für dich sind immer heilvoll. Gottes Gedanken entspringen immer aus der göttlichen Art und Perspektive. Gottes Gedanken sind immer auf dein Wohl ausgerichtet. Gottes Gedanken sind immer gut für dich. Gottes Gedanken sehen immer eine Lösung. Gottes Gedanken bringen immer gute Früchte. Und sie sind langfristig. Und sie funktionieren noch in der Ewigkeit. Halleluja! Sie werden sich als bewährt erweisen, sogar noch in der Ewigkeit. Sie werden dem Feind immer überlegen sein. Und deswegen hat Paulus uns gesagt heute, Gottes Geist will euch mit einer völlig neuen Gesinnung ausfüllen. Bist du zufrieden mit deiner Gesinnung? Oder möchtest du dich vom Geist Gottes beschenken lassen heute neu? Und mögen wir über unseren Gedankengarten brüten heute. Mögen wir wirklich uns sagen, es lohnt sich, dass ich entscheide, was da hineinkommt. Es lohnt sich, dass ich vor den Herrn gehe und sage, gib mir deine Gedanken, gib mir die Offenbarungen, so wie du die Dinge siehst. Unsere Gedanken werden erneuert, wenn wir uns bewusst entscheiden, erstens, was da hineinkommt, was in unser Herz dann hinunterfallen darf, wenn wir es kontrollieren, wenn wir es aussortieren. Unsere Gedanken sind mit dem ewigen Wort Gottes ausgefüllt und dann haben wir da ein gutes Deposit. Unsere Gedanken werden dann erneuert, wenn wir uns ausstrecken nach diesen göttlichen Gedanken, Offenbarungen, wenn wir in dieser Gebetssprache beten, die Gott uns schenken möchte, wenn wir diese Impulse vom Himmel auf die Erde bringen. Unsere Gedanken werden erneuert, wenn wir bewusst angehen gegen verkehrte Denkmuster und Haltungen in unserer Denkweise. Wenn wir in den totalen Krieg erklären. Und fünftens wird unser Denken richtig erneuert, wenn wir es stimulieren und wenn wir uns befruchten lassen von diesen positiven Verheißungen des Wortes Gottes. Herr, wir möchten dir danken, dass du möchtest, dass wir gut leben. Du hast dein Leben gegeben. Du hast gesagt, wir sollen leben, weil du auch lebst, Herr. Und du möchtest, dass wir, Herr, unsere Gedanken erneuern, dass wir dieses gute Leben wirklich erleben, Herr. Herr, hilf uns, über unseren Gedankengarten zu brüten, Herr. Hilf ihn zu beschützen, ihn zu betreuen, Herr. Gib uns Gnade, wirklich zu entscheiden, was da in unser Herz leben darf und kultiviert sein soll und was nicht, Herr. Gib uns Gnade, dass wir dein Wort nicht vergessen, dass Zeit und Ewigkeit überdauern wird, Herr. Schenk uns wirklich Gnade, Herr, dass wir uns auch ausstrecken, dass dein Geist uns die Dinge sehen lässt, wie du sie siehst, vom Himmel, Herr. Und danke, Herr, dort, wo wir Dinge falsch gelernt haben, noch in unserem Leben kultivieren, dass du uns hilfst, einfach das rauszuwerfen, dass du uns hilfst, diese neuen guten Gedanken deines Wortes aufzunehmen. Und danke, Herr, dass du uns Gnade schenkst, dass wir unser Denken stimulieren. Herr, du bist der größte Optimist, den es gibt, Herr. Die Welt war verloren in der Sünde und was weiß ich nicht. Und du hast einen Plan geschaffen, dass wir erlöst sind, dass wir in Ewigkeit mit dir leben können, Herr. Und wir beten, Herr, dass wir uns anstecken lassen von deinen guten Gedanken, von deinen Gedanken, die nicht aufgeben, von deinen Gedanken, die eine Hoffnung sehen, für die Gedanken, die uns eine Zukunft schenken, Herr. Herr, danke, dass du uns Gnade schenkst, Herr, unsere Gedanken zu erneuern. Danke, dass du uns Gnade schenkst, neu zu leben. Herr, wir möchten das Herrliche, das du uns schenkst, wirklich umsetzen. Und wir möchten neu leben, Herr. Wir möchten die Reinige werden, Herr. Wir möchten, dass du in uns leben kannst und dass Menschen, die uns sehen, etwas von dir sehen, Herr. Wir möchten von dir lernen, Herr. Wir möchten dir danken, dass du uns Gnade schenkst. Zu dieser Veränderung. Halleluja. Amen.